mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Aber bevor wir darüber reden, wer heute hier sehr, sehr lustig im Gespräch ist, wollen wir einmal, Clemens, du bist der Chef, du kannst uns erzählen, wir können nämlich jetzt auch auf Alexa gehört werden. Man muss nur die richtige, man muss nur die richtige Frage stellen.
Genau. Man muss die Magic Words kennen und die heißen in diesem Fall: Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Waffeln einer Frau. Und dann hört ihr unter anderem
die heutige
diese
Folge.
Spektakuläre Wunschfolge, die da heute
ja, weil ist. Ina Müller ist endlich zu Gast. Also wir haben ja von Anfang an immer gefragt, unsere Zuhörer, was wollt ihr, wer soll kommen? Und ganz, ganz oben war tatsächlich Ina Müller und wir haben abgeliefert, kann man sagen. Vor allem sie. Mit Ina Müller zu reden ist wirklich wie sich in ein weiches, warmes Bett legen. Alles, die Federdecke legt sich um einen und man weiß bei jedem Satz, den sie spricht, finde ich, was sie meint und man sieht es alles ganz genauso wie sie.
Ihr seid wie siamesische Zwillinge bei der Geburt getrennt und ihr passt so gut zusammen. Also das Einzige, was ich nicht mochte an dieser Folge, war eigentlich, dass sie schon nach einer Stunde vorbei ist. Wir hätten diesmal wirklich, ich finde, 3 Stunden reservieren sollen.
Naja, allein über unsere Oberschenkel, sage ich mal, wenn wir anfangen zu reden, ist ja schon die halbe Stunde voll. Mit Ina kann man natürlich so wunderbar über all diese Punkte sprechen, die uns Frauen halt auch so ausmachen. Der Wahnsinn zwischen, ich will perfekt sein und krieg's irgendwie doch nicht hin. Das hat sie natürlich besser drauf als jede andere Frau.
Ich habe noch eine Verständnisfrage, wahrscheinlich nur für Männer. Mhm. Ihr habt an einer Stelle über was gesprochen und ich hoffe, das ist jetzt keine schlimme Frage. Das Sonnengeflecht.
Ja.
Was ist das Sonnengeflecht?
Das Sonnengeflecht sitzt unterhalb der Brust und oberhalb des Bauchnabels sozusagen, also hier so. Und wir haben darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit dem Sonnengeflecht, wenn die Stützwäsche zu eng ist. Das und vieles mehr gibt es jetzt gleich zu hören. Für Männer ist das eine echt edukative Folge.
Total.
Also da bist du danach wirklich schlauer. Und als Frau kann man, glaube ich, durchgehend lachen. Ich freue mich jetzt auf meine Freundin Ina Müller mit den Waffeln einer Frau.
Ladies and Gentlemen, es ist soweit.
Juhu!
Ina Müller ist heute endlich da. Herzlich willkommen.
Mann, Babsi, endlich mal.
Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Ina, herzlich willkommen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, du bist top, top, top on the list, off the list von all unseren Zuhörern, die sich von Anfang an, wir haben ab und zu mal so gefragt, wen soll man denn mal einladen und so. Und es war immer Ina Müller. Du stehst ganz oben, dann kommt ganz lange nichts, dann Günther Jauch, der war schon da und dann alle anderen.
Ach, aber dabei haben wir doch schon so oft so Abende zusammen verbracht, in der Kneipe, auf der Bühne, beim Echo und so weiter.
Ja, aber
man hat uns ja schon öfter gemeinsam erlebt.
Ja, aber das offensichtlich, und das wundert mich auch, fanden die Leute das ermutigend. Die wollten mehr davon. Das ist doch irgendwie...
Ja, gut. Ja, jetzt, da bin ich. Tada!
Ich will keinen Druck machen, aber wäre natürlich schön, wenn es dann auch gut funktionieren würde und wenn wir die Leute nicht enttäuschen würden, weißt du?
Ja, das ist ganz gut. Das heißt, womit wollen wir starten? Wollen wir mit Thema Haare?
Ja, du hast sehr lustig gerade eben erzählt, weil du hast auch schon, ich darf das kurz verraten, die Ina ist ja mir zugeschaltet hier per Bild, sitzt in ihrer Küche.
Ich wäre so gern zu dir gekommen. Ich wäre so gern zu dir nach Berlin gekommen.
Aber es ist
es ist doch face-to-face immer schöner. Ich merke auch schon, wenn ich spreche, dass du so ein Mini-Delay hast. Und das killt ja, das ist ja wie mit Oma nach in Amerika telefonieren.
Wer ist die Oma von uns beiden?
Ne? Ich, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber dieses Delayen ist, telefonieren ist ja eh schon anstrengend. Aber wenn da noch so ein Verzug immer drin ist, ist es einfach schwierig.
Aber ehrlich gesagt, du gehst doch eh nicht ans Telefon, oder? Du hast doch dein Telefon genauso wie ich immer leise gestellt.
Ja, ich habe das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Ton hat. Ich weiß gar nicht, ob man
aber ist es nicht wunderbar, dass man damit auch allen Menschen abtrainiert, einen anzurufen? Also bei mir ist es tatsächlich so, auch wenn ich es mal laut stelle aus Versehen und ich habe es eine Woche neben mir liegen, es ruft mich keiner mehr an, weil alle Menschen wissen, die geht sowieso nicht dran. Und wenn ich dran gehe, ist so eine lange Stille in der Leitung, weil die Menschen so absolut irritiert sind, dass ich ans Telefon gehe.
Wollte ich auch gerade sagen, wenn ich dann doch mal rangehe und sage ja, dann kommt erst gar nichts, weil die noch
legen die auch aus Schreck.
Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen asozial, weil wenn man mich telefonisch nicht erreicht, ne, aber ich auch nicht der schnellste SMS-Antworter bin. Was bist du für ein SMS-Antworter? Also es gibt doch die Möglichkeit, ich kriege, wenn ich jemandem eine SMS schicke, sofort Antwort von allen. Egal ob Freunde, Schwestern, beruflich. Ich brauche manchmal 4 Tage oder sie ist schon so runtergesagt, dass sie gar nicht mehr... für mich in meinem Kopf ist zu sagen, der muss dir noch antworten oder
ja, und
dem.
Das Schlimme ist ja wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, im besten Sinne, weil das Ding rutscht nach unten weiter, dann denke ich mir, muss ich mich gleich drum kümmern Und dann ist es einfach weg. Und dann höre ich mich schon öfter mal sagen, du, ich weiß auch nicht, meine Kinder hatten, glaube ich, mein Telefon und die haben das irgendwie gelesen.
Welche Lügen? Sag mal die drei auf Platz 1 bis 3, die besten Lügen. Warum habe ich nicht geantwortet?
Du bist natürlich, das ist bei mir im Spam, das geht ja bei Anrufen nicht, aber so. Und dann sagen, ich schwöre, es hat nicht geklingelt. Und als drittes dann, ja, meine Kinder haben das gelesen und deswegen war es als bereits gelesen nicht mehr markiert und ist dann nach unten weggerutscht. Aber
das ist die unglaubwürdigste, wenn ich das sagen darf.
Ja, aber für dich ist das
also die Kinder, selbst dafür müssen die Kinder her.
Natürlich.
Die Kinder sind krank, aber zum Glück habe ich jetzt ja auch einen Corona-Grund, wo ich mal sagen kann, ich glaube, ich hatte Kontakt.
Ja.
Habe ich mir so überlegt. Ich habe keinen Hund, wo ich sagen kann, der Hund muss raus, ich muss los. Aber im Moment gibt's ja eh keine Veranstaltung. Also wie gesagt, die Kinderausrede fand ich, die kannst du nicht machen. Die beiden anderen sind okay.
Du hast recht. Wir wollten über Haare sprechen, auch wenn wir fast davon schon wieder ein bisschen weg sind. Du hast einen Piloten-Kopfhörer auf. Der ist so groß, damit könntest du ohne weiteres tatsächlich bis nach Amerika fliegen als Pilot. Und keiner würde eine Kompetenzfrage stellen. Du siehst sehr gut aus mit diesem Kopfhörer. Und der verdeckt vorne ein bisschen den Ansatz. Ja. Das war dir wichtig.
Dachte ich. So, eigentlich wollte ich so. Und dann dachte ich, das sieht ja auch behämmert aus. Sieht wirklich aus wie Oma. Jetzt halte ich noch den Namen so doll in die Kamera. Das wollen wir ja auch nicht.
So. Aber ist du hast doch
Haare. Ich startete wir freuten uns gerade, dass die Leitung stand, denn sie stand einige Minuten lang nicht. Auch damit kennen wir uns ganz gut, was nicht steht. Den lassen wir weg natürlich.
Nein.
Wir sprachen direkt über unsere Haarfarben, verglichen unsere Haarfarben und unsere Körperbehaarung, weil du sagtest, stell dir mal vor, du hast dunkle Haare und musst.
Ich habe gesagt, stell dir, Iris Berben ist der einzige Punkt, wo ich Iris Berben nicht beneide, ist, dass sie sehr dunkle Haare hat und mit Sicherheit, wobei die hat wahrscheinlich noch nicht mal graue Haare, aber da wächst es raus und dann hat man so dunkle Haare und dann muss man wirklich färben. Wir zwei können ja weiterhin so tun, als wäre es eigentlich blond.
Ja, und daraufhin sagte ich, ich muss ja eh nicht viel an meinem Körper rasieren. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben ein Achselhaar gehabt.
Und da habe ich gesagt, spar dir das bitte für die Sendung auf, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich weiß nicht, wie ungewöhnlich das ist.
Ich bin auch nicht unbedingt behaart, nein. Ich hatte einmal ein Au-pair-Mädchen aus Argentinien oder Chile und die kam zu mir und die war sehr süß, weil die war ziemlich, wie soll ich sagen, gleich mit mir auf einer sehr freundschaftlichen Basis. Und bevor sie sich erkundigte, wie die Kinder heißen oder keine Ahnung, wo der Babybrei steht, hat sie gesagt, do you know waxing studio, I look like a monkey.
Oh nein. Ich bin immer so irritiert. Die müssen ja, auch wenn sie schwarze Haare haben, dann die Haare sehr wachsen lassen. Immer, also wachsen lassen, nicht wegwachsen, sondern wachsen lassen, damit es überhaupt greift.
Ja, das finde ich. Aber ich meine, wir beide haben tatsächlich mal, lustigerweise fällt mir das jetzt gerade ein, im Beisein von Iris Berben, weil wir sie gerade schon erwähnt haben, in deiner Sendung Inas Nacht, hast du über Waxing gesprochen und da hast du dich in einer Art und Weise ausgedrückt, dass Iris Berben den Kopf weggedreht hat.
Was war das? Weißt du das noch?
Sagst du den Satz, da zieht es dir die Lippen bis nach Mexiko, wenn die den Streifen abreißen. Hast du gesagt? Ich zitiere nur.
Naja, das stelle ich mir so vor, wenn da nicht schnell genug gerissen wird.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein Studio noch
wahrscheinlich genäht.
Nein, wir beide sind tatsächlich, in Waxing-Studios wird man uns nicht finden. Auch
nicht
wenn man
finden. Auflauert. Und die Vorstellung, das war nämlich unser Thema, die Vorstellung, sich da hinzulegen, zusammen, mach mal unten rum, ist mir wirklich fernab. Dein Kollege Maurice erzählte gerade, dass seine Schwester gerne, die hat die gleiche Frisur wie Maurice, nämlich ganz raspelkurz und die würde gern Perücken tragen. Und diese Vorstellung finde ich auch so ein bisschen komisch. So aus Modegründen mir immer falsche Haare aufzusetzen. Das ist so ein bisschen wie falsche Fingernägel.
Also in meinem Fall muss ich inzwischen ehrlich sagen, also das, was mit meinem Haar inzwischen veranstaltet wird, da wäre es mir manchmal lieber, es würde sozusagen extern alles vorbereitet werden und man würde es mir dann einfach nur noch aufsetzen.
Es kommt ja vielleicht noch irgendwann später.
Gott. Wo läuft die Sache hin? Ich wurde letztens von einer jüngeren Filmstudentengemeinschaft angesprochen, ob ich mich mit ihnen in einem Interview zu dem Thema Altwerden auf der Bühne äußern möchte. Und ich habe erst gar nicht verstanden, warum die mich für sowas anfragen. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich überhaupt eigentlich zu diesem Thema, und das ist ja echt interessant, ich habe ja schon mit 30 darüber Witze gemacht, dass ich nicht so aussehe, wie man eigentlich aussehen soll im Fernsehen. Und irgendwie manchmal denke ich mir, Mist, ich habe zu früh mit dem Thema angefangen, weil inzwischen ist es ein reales Thema und ich habe aber sozusagen jeden Gag zu dem Thema eigentlich schon gemacht. Geht dir das nicht auch so?
Ja, aber ich bin jetzt ja wirklich Mitte 50 und es ist ja jetzt wirklich optisch und körperlich für mich auch zu spüren. Und natürlich, wir kokettieren ja beide damit. Und mittlerweile muss ich ja sagen, ist das ja auch eins der wenigen Themen, womit du direkt auf die Bühne hüpfen kannst und sagen, hallo, ich bin alt und ich bin zu dick, ich entspreche nicht dem Klischee, was eigentlich auf der Bühne aussehen müsste. Ich kann auch diese Kleider nicht tragen, weil sie mir nicht stehen. Und wenn ich manchmal in die Hocke gehe, komme ich nicht wieder hoch. Das mache ich ja auch schon lange. Ja. In Kombination mit, ich esse zu viel Zucker, aber andererseits ist das auch ein großer Teil meines Lebens. Ich komme auch oft nicht wieder hoch aus der Hocke und ich esse nun mal auch gerne Zucker und ich sehe ja, wie andere aussehen. Ich sehe ja, wie man als Moderatorin eigentlich aussehen muss und dem entspreche ich halt nicht. Ja, du, finde ich, wenn du natürlich hergerichtet bist mit Lockenwicklern und mit deinem Abendkleid und so, das ist natürlich, das entspricht ja komplett dem, wie man im Öffentlich-Rechtlichen stehen soll und seine Leute ansprechen soll und aussehen soll. Ich habe mir ein paar Mal so ein Kleid angezogen, wie du sie manchmal trägst, und dann liegen wir alle in der Ecke und lachen. Tränen lachen, es geht einfach nicht.
Warum? Was geht denn nicht? Genau. Beschreib uns doch mal, wo genau ist der Punkt, wo du sagst, es geht nicht?
Schon mein Gang. Also es geht schon in den Gang dann irgendwie, da passt das Kleid nicht zum Gang und auch der Blick passt nicht dazu. Kennst du dieses Gefühl, mir stehen ja zum Beispiel, ich sage immer, mir stehen keine Uhren. Ich weiß aber gar nicht, ob mir Uhren stehen oder nicht, aber ich trage eine Uhr, ich gucke mich den ganzen Tag an und irgendwann nach 4 Stunden bin ich sie ab. Steht mir einfach nicht, mir stehen keine Uhren und mir stehen keine Abendkleider. Und ich finde, man muss ja, wenn du so ein Abendkleid tragen willst, du musst dich ja auch ein bisschen in Form quetschen. Und ich krieg dann einfach keine Luft. Hast du das? Du erzählst ja auch viel auch über deine Quetschwäsche, ne? Ja,
jetzt mal ganz ehrlich. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich jedes Mal, wenn ich mich anziehe und bereit mache, natürlich ist das Ergebnis dann okay und so. Aber der Weg dahin ist teilweise so absurd und mit fast handwerklichen Tätigkeiten verbunden. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ich schlüpfe da rein und mache den Reißverschluss zu und dann gehe ich raus, sondern es ist im Prinzip, es ist schon so, okay, um 7:45 geht die Show los, da fange ich um kurz vor 7:30 schon an. Jetzt da sagt der Matthias, auch, mein Visagist, schon, jetzt müssen wir langsam mal die Corsage und so und dann auch die Geräusche und dann
sich einzukleben und so. Ja, aber Barbara, das kann ich dir schon mal als Vorfreude sagen. Irgendwann kommt denn mitten im Anziehen einer Quetschhose kommt dann noch eine Schweißattacke und dann geht halt gar nichts mehr.
Dann rutscht also, wenn ja die auch Hormone, das Ganze nicht mehr. Nein,
dann musst du dich richtig hinsetzen, dann kommt der Ventilator, dann wird geventiliert und das ist alles so demütigend. Wenn du denn da sitzt und dir schon dieses Ding nicht hochziehen kannst. Und ich habe es ja in meinem Leben vielleicht 3-4 Mal überhaupt probiert mit diesem Ding. Wenn ich das dann anhabe, und das würde mich mal interessieren, wie es bei dir ist, hast du denn nicht unter deinem Busen, wo das Sonnengeflecht sitzt, wenn man die Hand so über dem Bauch, zwischen Bauchnabel und Busen so die Hand legt, sitzt ja das Sonnengeflecht. Das wird doch komplett abgequetscht bei mir.
Ja, aber ich meine Sonne, die scheint halt dann ein bisschen weiter oben. Ich drück die Sonne mir einfach zwischen, ich drück die zwischen den Brüsten ganz nach oben, mir sitzt das Sonnengeflecht ungefähr dann hier. Und kann ja oben aus dem Ausschnitt rausgucken. Da guck ich mal, mir geht die Sonne auf im wahrsten Sinne zwischen den beiden.
Und bei mir habe ich das Gefühl, sackt das Sonnengeflecht Richtung Rückenmark. Und da sieht sowieso keiner. Und mir fehlt wirklich Blut im Kopf.
Nee, das habe ich überhaupt nicht.
Das, als würde ich Watte im Kopf haben und denke, gleich wirst du ohnmächtig. Und das habe ich dann ein paar Mal durchgezogen, auch so in den Sendungen. Und dann rollt es ja auch immer. Du sitzt und dann macht es brrr. Und dann rollt es ja schon wieder runter.
Das ist ja auch eine Anfängerhose, die du da trägst. Du musst natürlich diese Hose tragen, die mit Trägern unter der Brust das Ganze nach oben schiebt und gleichzeitig hinten den Rücken, den Tannenbaum, den schlimmen Tannenbaum, weißt du, diese hängenden Rollen, die sozusagen so tannenbaumartig sind.
Das Schulterfleisch.
Das Schulterfleisch, was aber natürlich, also so schräg nach unten, das musst du natürlich alles mit dieser Hose und den Trägern. Und dann ist es aber bei mir so, dass ich mir, wenn ich mir mal Wäsche kaufe oder so, dann sagt die Frau im Wäschegeschäft, also nachdem sie den Satz gesagt hat, ich probiere ein BH an, kommt die rein und sagt, oh ja, ich sehe das Problem. Das liebe ich schon mal besonders. Und dann sagt die zu mir, aber von der Höhe her sitzt die Brust optimal. Und dann sage ich, nein, und mache mir den Träger so eng, dass ich manchmal Angst habe, dass mir sozusagen der BH-Träger meinen Arm abtrennt. Verstehst du das? Weil der so einschneidet, dass ich denke, jetzt rutscht er durch und dann fallen mir plötzlich beide Arme ab.
Ich muss ja auch ordentlich ziehen, ne? Aber es gibt mittlerweile die so breiter werden, wo es weh tut und ein leichtes Polster haben.
Ja, aber ja, ich
die kennst du ja auch.
Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Man kann keinen BH-Träger haben, der breiter als 1,5 Zentimeter ist.
Ja, aber dann fangen, lass uns anders anfangen. Dann man sagen, man darf auch eigentlich keine hautfarbene Quetschwäsche anziehen. Also das.
Aber die sieht Problem bei mir wirklich, ich versuche ja, das zu verstecken vor. Mein Mann hat mich bis heute nie von hinten gesehen. Ich gehe rückwärts aus dem Schlafzimmer raus. Nein, das stimmt.
Ja, aber was sagt denn dein Mann über diese ganze?
Irgendwie habe ich sagen lassen. Aber Mann? Am Anfang unserer Ehe wusste er nicht, wie ich von hinten aussehe. Also nicht in Situationen, wo ich nicht wirklich volle Kontrolle hatte.
Aber lustig, ne? Guck mal, ich war immer von hinten besser als von vorne. Ich konnte immer hüpfen. Ich konnte so aus dem Bett hüpfen und dann mit so kleinen Gazellensprüngen den Raum verlassen. Weil von hinten war lange gut.
Ach, ehrlich? Das ist doch gut. Ja, man muss einfach gut. Man muss sich einfach nur sehr gut kennen. Und dann muss man. Und wie machst du das? Wie ist es jetzt?
Vorne habe ich die Brust dann in die Bettdecke so gewickelt. Man nimmt ja immer die Bettdecke, ist ja das, was hilft. Das wird so zwischen Beine geklemmt und so ein bisschen über sich gelegt und die Brust wurde so in die Decke wie so eine Rollekuchen so eingewickelt. Und dann lässt man immer nur hinten ein bisschen sah, weil hinten war mal gut.
Ja, ja. Aber auch nur im Liegen ist es bei mir immer noch sehr gut hinten. Vorne muss okay, ich jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt letztens, also wenn du liegst auf dem, was ich halt schlimm finde, ist, wenn man auf dem Rücken liegt und sich selber so, ich mache das gar nicht, ich gucke nur mir das selber so an. Letztens bin ich zum Beispiel beim NDR aufs Klo gegangen und habe ich mich, ohne jetzt zu, ich sag's einfach, ich habe mich hingesetzt und da bin ich mit meinem Po am Abfalleimer angestoßen und dann habe ich gedacht, lieber Gott, mach, dass dieser Abfalleimer nicht da steht, wo er immer steht. Weil ich dachte mir, vielleicht habe ich auch über die Ferien jetzt sozusagen so zugelegt, dass ich einfach mit dem Po hinten so überstehe, dass ich das irgendwie... Und dann, Gott sei Dank, ließ sich dieser Abfalleimer ganz weit nach hinten noch wegschieben. Und ich wusste, der steht einfach anders. Und bei mir ist alles so, wie es war. Aber ich habe es für möglich gehalten, dass es anders wäre.
Das ist so kalt und so unangenehm und ein Schockmoment.
Ja.
Hast du dich jemals auf eine geschlossene Klappe gesetzt und dachtest, sie war offen?
Das habe ich alles noch vor mir.
So dieses schnell noch aufs Klo und runter und dann setzt du dich so mit deinem komplett nackten Arsch runter und sitzt, knallst auf diese geschlossene, eiskalte, auf diesen eiskalten Klodeckel. Also vielleicht auch nicht immer den Klodeckel zumachen.
Ach, das ist schön. Ich habe wirklich, ich habe dein Album mir gerade eben angeschaut vor allem, weil es ist ein bunter Strauß von herrlichen Fotos entstanden rund um dieses Shooting, was du gemacht hast, weil man muss natürlich mit jedem Album muss man ja auch so eine neue Welt eröffnen. Man muss sich nochmal ganz anders zeigen. Und tatsächlich, ja, du als alte Schwarzträgerin und irgendwie so hast es gerne reduziert und so. Also es gibt ja, da ist dir wirklich was ganz Neues gelungen. Das meine ich im Ernst.
Wirklich? Also Wir haben nur gesagt, weil das letzte Mal war ja auch November VÖ und dann alles schwarz. Da war wirklich, ist was mit Oma. Und zwar sowohl Plakat als auch Album. Ganz schön. Mir gefällt es ja, das Morbide. Jetzt haben wir gesagt, wir machen bunt und erschöpft. Also es gibt viele Bilder, die im Liegen sind und die
aber ich finde auch,
quasi, ich komme nicht mehr hoch.
Nein, das wirkt nicht, als kommst du nicht mehr hoch. Du liegst, du bist eine Göttin. Du liegst und ehrlich gesagt, ich finde, im Liegen ist ja vieles auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das tut der Sache natürlich gut, ja klar.
Das Einzige ist, finde ich, wenn man so richtig auf dem Bauch liegt und kein BH anzieht, dann muss man ja schon gucken, wo die Busen dann bleiben.
Ja, aber auf dem Bauch liegst du nicht so oft. Du liegst ein bisschen auf der Seite, aber hauptsächlich bist du nach hinten gelehnt und es wirkt nicht so, als suchst du die perfekte Figur, um irgendwas zu verbergen, sondern ich finde, du bietest dich an. Du siehst appetitlich und wunderbar aus. In Knallrot.
Ja. Aber wir haben auch sehr Licht diesmal dabei. Das hast du gesehen, ne? Das ist leicht überblendet. Ein bisschen 80er-Jahre-Look, würde ich sagen.
Ja, aber
weil wir festgestellt haben, man sagt ja bei den Immobilien immer Lage, Lage, Lage. Und beim Fotografieren sage ich mittlerweile Licht, Licht, Licht. Weil da musst du dich also nicht mehr operieren und gar nichts. Mach genug Licht an und dann geht's.
Und red mal mit Dieter Bohlen, der weiß, wovon wir sprechen. Dieter Bohlen habe ich seit Jahren gar nicht mehr richtig gesehen. Ich glaube, dass der sozusagen, fällt dir das nicht auf, wenn man Fotos von dem sieht oder so, dann ist es so, dass man den gar, man kann den nur noch erahnen. Das ist so, als ob der aber an den Rändern ausbranst. Ja.
Ja, das finde ich auch, aber es ist ein Filter. Also ein Filter habe ich ja bis jetzt, haben wir da ja nicht genommen. Aber vielleicht, findest du das eigentlich doof, diese Filter zu nehmen?
Ja.
Das ist doch die passende, findest du richtig doof?
Ich finde es doof, weil ich finde es vor allem für mich doof, weil, also ich habe es nicht gemacht bisher, weil ich mich einmal mit dem Filter gesehen habe und mir dachte, oh Gott, das sieht so super aus. Wenn ich das jetzt anfange, dann wird die Fallhöhe noch größer, so auch, und auch der Willen der Presse, mich ungeschminkt zu erwischen. Ich habe jetzt letztens einfach auch mal echt gesagt, ich bin kurz davor, eine Petition à la Alarmstufe Rot rauszugeben, dass Künstlerinnen in Deutschland sich dagegen wehren, dass man sie als mutig bezeichnet, wenn sie sich irgendwo ungeschminkt zeigen. Weil ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, dass uns immer, weißt du, alles wird jetzt irgendwie, auf jede politische Korrektheit wird geachtet, aber es wird die ganze Zeit gesagt, wie mutig, dass sie sich ungeschminkt zeigt. Ich finde es eine Unverschämtheit.
Und sie sind ja dann, ich finde die Unverschämtheit daran, dass sie ja dann noch nicht mal ungeschminkt sind.
Also, stimmt.
Es gibt ja so ungeschminkt Bilder, wo ich denke, ja, also nur Deppen würden nicht sehen, dass du ein leichtes Tages-Make-up hast mit Rosé-Lippchen. Also das ist so, wie wenn ich jetzt sage, also ich mache jetzt hier mal ungeschminkt. Und ich habe natürlich Make-up und Sachen drauf und das haben die natürlich auch drauf. Das nervt mich noch viel mehr.
Ja, aber es wird, weil das im Prinzip, da ist, finde ich, auch die, das meine ich wirklich, ich finde, da ist die Presse in der Verantwortung, wenn man schon die ganze Zeit sagt, man Frauen stärken und Ding und so, dass immer noch über den Baby, After-Baby-Bauch-Situation gesprochen wird und darüber, dass wir mutig sind, wenn wir ein leichtes Tages-Make-up. Aber hier zeigt sie sich besonders schlicht. Ihre Follower sind nicht alle begeistert und so, wo man sich immer denkt, ja, halt doch die Klappe, ehrlich.
Bei mir ist es dann ein völlig unschönes Bild, speckigen Dutt und Sportklamotten mit der Unterschrift Ina, bist du's? Das finde ich ist auch ein Schlag ins Gesicht. Also die Diskrepanz zwischen der geschminkten und der zum Sport gehenden Ina scheint da, ich habe es mir nicht angeguckt, um diese Schere nicht im Kopf zu haben, aber da ist ja auch ein Riesenunterschied. Aber du könntest natürlich eine super Vorreiterin sein und sagen, diese Organisation mache ich jetzt. Ich bin dieses Ungeschminkt-Ding, da bin ich jetzt, mache ich eine Petition, ich würde auch mit unterschreiben. Babybäuche ist natürlich auch immer so ein Ding, auch da sind wir ja alle immer ein bisschen selber schuld, wenn sich natürlich die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sofort mit ihren straffgezogenen Babybäuchen wieder in die Öffentlichkeit begeben und Fotos machen und dann steht da drunter, oh toll, Lena, wie du aussiehst, 4 Tage und du siehst schon so toll aus, Lena. Kann sich halt auch nicht jeder eine Bauchdeckenstraffung direkt nach der Geburt leisten. Muss man ja nun auch mal sagen. Und es scheint ja sehr modern geworden zu sein. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Aber wir tun ja so, als wäre es möglich. Also habe ich ja als Frau, die 5 Monate braucht, um den Bauch wieder in irgendeine Form zu kriegen, das Gefühl, Mensch, die kann es doch auch. Wieso kann ich es nicht? Die kann es doch auch. Sie zeigt es doch jeden Tag. Die kann es doch. Wieso sieht die denn ungeschminkt noch so gut aus? Wie sehe ich denn ungeschminkt aus? Da sind wir doch selber schuld, Babsi, finde ich.
Ja, du hast völlig recht. Man wird eben an gewissen Punkten, ich habe mir nämlich vorhin überlegt, kann man mit dir überhaupt so ein Feminismusgespräch führen, weil ich dich überhaupt nicht verorte unbedingt. Aber ich verorte dich nicht als so eine, obwohl du natürlich die ganze Zeit eigentlich politisch bist, in allem was, aber ehrlich gesagt, so richtig als jemand, der die ganze Zeit mit Megafonen rumläuft und die Message rausschreit, so empfinde ich dich eben nicht. Und so bin ich ja eben selber auch nicht. Und trotzdem werde ich auch immer als Feministin wahrgenommen, was man ja auch sein muss irgendwo, ja. Aber ich habe eigentlich jetzt nicht immer so eine
Message. Ich habe immer das Gefühl, dass sowohl du als auch ich, dass wir das so sehr in uns haben, und davon gibt's einige Themen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss noch mit einem Schild rumlaufen, weil es ist so auf meiner DNA, feministisch zu sein und pro Frau. Und ich meine, ich bin mit 5 Schwestern, einer Oma und einer Mutter aufgewachsen und einem Mann zu Hause. Und ich habe natürlich eine sehr große Frauenverbindung und war sehr viel mit Frauen umgeben. Außerdem habe ich immer mein Leben gelebt, wie ich es leben wollte. Wenn ich keine Kinder will, will ich keine Kinder. Wenn ich alleine leben möchte, möchte ich alleine leben. Und ich habe nie irgendwelche Ängste gehabt. Diese Ängste, die ich bei Frauen immer feststelle. Wenn du über 50 bist und keinen Mann hast, dann bist du nur halb so viel wert. Wenn du nicht in deinem Beruf eine Karriere machst, dann bist du nur. Diese ganzen Auflagen, die überhaupt nicht sein müssen und die sich die Frauen so auflegen, weil sie es woanders abgucken. So muss man aussehen, so muss man sein, so muss man leben, so muss die Wohnung sein. Das hat mich noch nie interessiert.
Aber warum hat sich nicht interessiert? Weil man hätte ja auch eine ganz andere, also ich bin jetzt nicht, ich meine, meine Mutter hat mir immer gesagt, mach dich unabhängig, mach dein Ding und so, aber ich bin jetzt nicht mit einer politisch aktiven Mutter oder so groß geworden oder mit einem besonders, bei uns zu Hause hat meine Mutter auch alles gemacht. Mein Vater hat das Geld verdient und so bin ich eigentlich aufgewachsen.
Klassisch.
Und, ja. Und so, also man musste sich das dann schon selber irgendwie erarbeiten. Hast du darüber nachgedacht? Weil ich habe zum Beispiel nie über bestimmte Sachen nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und im Nachhinein wird mir jetzt oft sozusagen so ein feministisches Denken oder so ein Ansatz unterstellt, den hatte ich irgendwie gar nicht so richtig.
Also bei mir, glaube ich, ist es einmal die Generation und es ist der Freundeskreis, in den man gerät. Also wenn du, glaube ich, dich mit Frauen umgibst, die ähnlich sind wie du, und das ist ja meistens so, du bist ja nicht auf einmal mit komplett anderen draufseienden Frauen zusammen, sondern es waren alles so Frauen damals in meinem Alter, die alle gesagt haben, ich möchte unabhängig sein, mein Geld verdienen, ich möchte ein bisschen Karriere machen, mal gucken, was man so macht. Und das hat mich geprägt. Zu Hause war eher so klassisch, dass mein Vater gar nichts im Haushalt gemacht hat. Das war noch, glaube ich, noch eine Generation vor deiner Generation, deines Vaters, sag ich mal. Mein Vater ist ja ein Kriegskind und ist ja klar, und Landwirt. Die waren nicht besonders aufgeklärt und die waren auch nicht feministisch. Ja. Gar nicht. Aber das hat mich nicht gestört. Das war, wie das war. Das fand ich auch nicht schlimm. Aber ich glaube, dass mich mein Freundeskreis geprägt hat. Ich glaube, dass die damals meine Generation gesagt hat, wenn wir eins nicht möchten, dann ist es die Abhängigkeit unserer Mütter. Dieses irgendwann mit 5 Kindern festzustellen, du kannst den Mann ja gar nicht verlassen. Du hast ja gar nichts anderes, du hast ja gar nichts aufgebaut. Wenn du sagst, mit deinen 2 Kindern, sagen wir mal, ich verlasse dich, du Schwein. Und dann gehst du raus. Und dann, wohin gehst du denn dann? Du hast ja nichts Eigenes, nur hast kein Konto mit Geld, wo du wenigstens sagen könntest, ich gehe jetzt mit den Kindern eine Nacht ins Hotel. Es ist einfach nicht möglich. Und das war für mich immer eine Horrorvorstellung. Einen Ort nicht verlassen zu können, in dem du dich so abhängig machst, dass das schon Lebewesen sind, die von dir abhängig sind. Und du hältst es da aber nicht mehr aus. Und du musst da bleiben, weil der dich und deine Kinder ernährt. Kriege ich jetzt im Sprechen, merke ich schon im Sprechen.
Ja, ich auch.
Dass ich Halsenge oder Atemnot bekomme. Und so war es ja in der Generation. So ist es doch oft.
So ist es aber immer noch ein bisschen natürlich, gell? Also es ist natürlich auch noch nicht komplett überwunden. Wenn du jetzt sagst, also diese Unabhängigkeit, von der ich auch total getragen bin, so, das finde ich auch das Allertollste, das Beruhigendste auf der Welt. Wo würdest du denn sagen, wofür gibst du das meiste Geld aus in deinem Leben so? Gibt es irgendeinen Spleen, den du hast?
Ich sage jetzt mal das schöne Wort Interieur.
Wirklich? Ja, wirklich? Ehrlich?
Ja, ich habe wirklich das älteste Auto der Welt. Ich besitze keinen Schmuck. Ich habe, glaube ich, 2 Ringe. Und das sind meine beiden Ringe, die ich habe, die mal mehr als 80 Euro gekostet haben. Ich gebe nichts für Schminke aus. Ich gehe morgen früh um 10 nach 8 Monaten das erste Mal wieder zum Friseur. Ich gebe für nichts was aus. Ich esse komischen Krams, der nichts kostet. Ich gehe manchmal essen, dann gehe ich gut essen, aber ich mag gerne...
Aber du knallst durch, wenn du eine Überdecke siehst oder eine Stehlampe.
Kunst? So.
Kunst?
Ja, so Bilder auch irgendwie manchmal. Und dann beschäftige ich mich damit, von wem ist das und wieso und was hat der gemalt, was hat der noch gemalt. Und manchmal lasse ich mich dazu hinreißen und kaufe dann sowas. Und das oder Stehlampe, hast du recht, oder einfach mal ein Zimmer wieder platt machen und neu aufbauen. Zu sagen, diese Bank muss raus, der Tisch muss raus, der war immer schon zu schwer, die Küche ist so und so, und dann wieder schön machen. Weil das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich nicht das Gefühl haben möchte, ich brauche unbedingt eine Ferienwohnung, wo es richtig schön ist, sondern ich hätte es gern zu Hause richtig schön. Und zwar so, dass ich immer nach Hause will und nicht in eine Ferienwohnung und dass ich nicht in den Urlaub möchte, sondern meine Wohnung muss das schönste Platz auf der Welt sein.
Und ist es so, und wenn man den Geschmack verändert, dann machst du es einfach neu. Machst du es dann? Also so bin ich zumindest. Ich bin so wahnsinnig ungeduldig, dass ich dann einfach selber, ich streiche selber, ich tapeziere dann selber, ich zerre Sachen die Treppen hoch, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht tragen kann, aber ich krieg's dann doch irgendwo hin. Der Glaube versetzt Berge sozusagen. Also vor allem, wenn ich weiß, ich muss das jetzt schaffen, dann schaffe ich es auch irgendwie. Bist du dann auch so, ja, oder hast du dann Handwerker an der Hand?
Ja, da habe ich einen Handwerker an der Hand, zum Glück, weil ich kenne das noch aus früheren Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich war, dieses Umstellen. Also ich glaube, ich habe jedes halbe Jahr meine olle Butze immer so mitten in der Nacht angefangen, Schränke weg, und dann muss der dahin. Und dann hast du alles geschafft, auf Wolldecken und geschoben und was weiß ich. Und dann warst du fertig und dachte, nee, passt nicht. Dann passt diese Knie in der Ecke, sieht nicht gut aus. Und dann war es aber schon 3 Uhr nachts. wo ist eigentlich dieser Trieb geblieben und was wollte man damit eigentlich, stand das eigentlich fürs Leben, dass man eigentlich sein Leben umbauen wollte und aber ständig seine Schränke verschob und die Zimmer anders aufteilte?
Ich glaube, man versucht nur einfach immer seine gesamten Möglichkeiten auszuloten. Und wie oft im Leben stellt man dann, wenn es soweit ist und alles am Platz liegt, im wahrsten Sinne fest, es passt doch nicht. Aber ich finde, mal gucken muss man schon.
Ja, aber mittlerweile bieten die ja an, das finde ich auch ganz schön, dass sie sagen, nehmen Sie es erstmal mit und leben einen Tag damit und wenn es nicht ist, bringen Sie es wieder. Und das muss man leider so machen, weil die Hälfte aller, wie auch mit Klamotten, aber die Hälfte aller Möbel, die man irgendwie hat, sehen dann in dem Raum super aus, wo ich das sehe und bin ganz von Sinnen und dann wird es ja auch geliefert und dann steht bei mir und es sieht einfach blöd aus. Und dafür sind die Sachen dann mittlerweile, finde ich, zu teuer.
Hast du recht.
Und gibst du eigentlich viel Geld für Klamotten aus?
Nee.
Oder steht bei dir eigentlich eine Klamotte immer im Vertrag? Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt, sagen wir mal, irgendwelche, gibt's nicht so Duftdings immer, so eine Duftgala, ne?
Eine Duftgala. Und dann
hast du nicht so eine Duftgala immer jedes Jahr?
Ich habe jegliche Art von Galas früher, also als es noch Galas gab, moderiert. Ah. Und da steht, kann ich dir ganz sicher sagen, kein Kleid mit im Vertrag. Da steht nur gerne, also da steht es nicht, aber man weiß natürlich auf keinen Fall das, was du schon woanders anhattest. Das bedeutet, dafür muss ich natürlich total, also da das ist tatsächlich was, da muss ich Geld ausgeben dafür, weil das erwarten die Leute. Aber ich habe so eine Schneiderin und der sage ich dann einfach, pass auf, nächsten Monat habe ich 5 Veranstaltungen und dafür brauche ich von Pastell schwebend leicht hin zu sexy Leder schwarz irgendwie verschiedene Sachen und dann näht die das und dann liefert die mir das einfach von der Tür ab und es passt. Das ist phänomenal. Die hat so eine Puppe, die hat sich so aufgepumpt, dass die Puppe genauso groß ist wie ich. Du kannst so Puppen so drehen, weißt du, und werden die immer größer. Die hat sie sich genau dahin getrullert, wo ich sozusagen körpermäßig bin. Und anhand dieser Puppe bereitet die mir alles so zu, dass ich das dann hinterher tragen kann. Und das ist natürlich Teil meines Lebens. Das muss ich schon immer liefern. Ich muss diese Klamotten. Ich kann nicht sagen, ich ziehe nur mal den schwarzen Hosenanzug an.
Wäre das nicht etwas, weil ich mach's ja mittlerweile, wäre das nicht etwas, wo man genauso, wenn du die Vorsitzende des Ungeschminkt-Clubs werden möchtest, dann möchte ich mal die Vorsitzende werden. Wer hat eigentlich jemals behauptet, dass man im Fernsehen nicht etwas doppelt anziehen kann? Ich meine, ein Günther Jauch hat 5 Anzüge. Schlamm, Grün, Bordeaux, Schwarz, vielleicht Schwarz 2 oder Lanz. Ja. Du siehst ja bei Lanz immer ganz genau, der hat diese 5 Anzüge, sitzen Bombe, sind super geschnitten. So, und dann, weißt du, einmal rülpsen, sich in die Eier grapschen, Anzug anziehen, sie nochmal mit Spucke durchs Gesicht, sieht wieder gut aus und loslaufen. Ich bin so neidisch da drauf. Weil wenn ich Sendungen habe, dann geht's ja auch immer noch drum, okay, es darf nicht knittern, man darf nicht sehen, wenn du schwitzt und es darf also möglichst nicht Baumwolle sein. Synthetik ist aber auch fies. Es darf nicht aussehen wie das, was du vorgestern schon anhattest, weil diese Bluse gab's ja in Schwarz und in Rot. Beide fand's so gut, das kann man ja nicht machen. Wer sagt es eigentlich? Ich mach's ja mittlerweile.
Das gebe ich natürlich.
Ich würde jetzt nicht in meiner Sendung direkt in der nächsten wieder das selber anziehen, aber ich habe einen, wie du jetzt gerade sagst, Overall, einen schwarzen, den hatte ich da an, und jetzt neulich noch meine eigenen Sendungen. Und immer wieder sagen alle, der ist aber schön. Und dann sage ich, ja, das ist schön, ne? Ich sag schon gar nicht mehr mittlerweile schon mal an. Und zwar da und da.
Nein. Im Gegenteil. Ich sage dir, das ist jetzt wie bei der Queen, wo die ganze Zeit immer jetzt hervorgehoben wird, wie sparsam sie mit dem Steuergeld der Menschen umgeht, dass sie ihre Sachen häufiger trägt. Ist es ja inzwischen bei uns auch so, dass man ja total so argumentieren kann, ja, ich schmeiß halt nicht was weg, was ich nur einmal anhatte. Das mache ich natürlich
auch
nicht. Ich trage die Sachen auch häufiger, aber manchmal, genau, es heißt nachhaltig, wobei bei mir so viel Plastik verarbeitet ist in den Klamotten, dass ich das sozusagen, das Wort Nachhaltiges immer noch nicht so ganz trifft, aber zumindest
doch,
ist was die Häufigkeit.
Doch, weil du schmeißt sie ja nicht ins Meer. Du hängst sie ja zurück in deinen Schrank und da hängen sie ja ein paar Jahre. Und ich habe ja mittlerweile bei mir auch einen Fundus, weil wir haben jetzt irgendwie 100, lass mich überlegen, 19, ich weiß nicht, 200 Sendungen gemacht. Und ich schmeiß ja die Sachen auch nicht weg, weil die sind ja auch immer, wie du schon sagst, schwarz. Das sind schwarze Hosen, die kann man je nach Körperfülle immer mal wieder rausholen. Ich brauche auch so Hosen zu gucken, wie viel dicker bist du jetzt, wie weit geht der Knopf nicht zu. Ach, die war ja von 2017, da ging's ja. Ich habe wirklich viele Klamotten, jetzt nicht hochwertig wie bei dir. Ich glaube, ich besitze überhaupt keine Designer.
Ich auch nicht.
Ich besitze keine Designersachen. Ja. Aber die Schneiderin, von der du erzählst, Barbara, das ist ja nun nicht irgendeine Schneiderin mit Lockenwicklern und Kittelschürze, die dir noch mit Kippe im Mund den Raum aufmacht und sagt, was soll es denn sein, Frau Schöneberg? Ja, machen wir mal was Schönes in die Grün. Vielleicht mal hier mit so Ärmel.
Ich habe noch pinken Tüll. Sollen wir da ein bisschen was mit einarbeiten? Nein, so, ich habe natürlich...
Du erzählst es ja ein bisschen.
Die ist spitze. Die ist eine Schneiderin. Und ich sage immer Sarah. Die heißt Sarah. Und dann sage ich immer, Sarah, soll ich mal sagen, wenn die mich fragen, woher ich das, dass das von dir ist? Nee, bloß nicht, sagt sie immer. Sonst habe ich wieder lauter Kunden an der Backe, denen ich dann sowas Ähnliches machen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mache für dich das und sonst möchte ich damit nicht behelligt werden, sozusagen. Aber mit mir hat sie schon genug zu tun.
Aber ich sah bei dir wirklich immer, deine Jungs sah ich bei dir immer durch europäische Großstädte zwischen Brüssel und Amsterdam unterwegs sein, London noch ein bisschen und Paris, um dir so Sachen ranzurocken. Weil du hast
die kauft das bei Stoffe Berger. Hauptsache, weißt du, es soll glitzern, aber nicht glänzen. Es muss nachgeben und so und alles. Also ist, glaube ich, es sind eher handwerkliche Kriterien, die so ein Stoff erfüllen muss. Ich hatte, wie ich fand, bei den GQ Awards, was wirklich so die schickste Veranstaltung überhaupt ist, wird von der GQ, was ja früher die Männer Vogue war, also sehr, sehr hoch angesiedelt, wird jedes Jahr so eine Veranstaltung gemacht. Und ich habe immer auf Effekt gesetzt, sage ich mal. Also ich hatte dann ein Kleid an, das finde ich der letzte Schreiber, aber es war tatsächlich aus einer Art Rettungsfolie zusammengedübelt, wo oben passierte sehr viel, hier war so eine Schleife und so und es war eine Corsage, aber es war tatsächlich halt, es war wie ein Müllsack in geil, ja. Und den habe ich eben angehabt, dieses Kleid, und dann wurde mir tatsächlich im nächsten Jahr wirklich gesagt, sehr gerne wieder, inhaltlich alles toll, aber mit so einer Klamotte kann ich leider nicht mehr auf die Bühne kommen. Und dann musste ich zu Versace gehen, weil Versace war der Sponsor und Donatella Versace kriegt in dem Jahr einen Preis. Und dann haben die zu mir gesagt, du musst was von Versace tragen. Dann bin ich in diesen Shop gegangen und es war einfach so, ich sah aus wie eine russische Prostituierte, die aus der Zeit gefallen war. Es war auch nicht geil, sondern ich habe einfach nur gesagt, das geht alles nicht, das geht alles nicht. Und so, alles nur so mit so Goldketten, die überall runterhingen und so Muster. Alles war viel zu klein, die Knöpfe vorne spannten. Ja. Ich sagte, es geht alles nicht. Und dann kam eine und war ganz süß und meinte, wir haben noch ein altes Kleid im Keller, das hatte Rita Ora an. Und ich, okay, hier mit dem Ding. Und dann haben die mir tatsächlich so ein Ding und dann meinte sie, ja, aber sie ist nur so unangenehm, es hatte Rita Ora eben vor einem halben Jahr, sag ich, ist mir total egal. Und es war lang und Ding und grün und so. Und das hatte ich dann an. Das war super. Und alle waren zufrieden, weil es war Design.
Ich verstehe. Aber mir geht's genauso, wenn man mal in so einen Laden sich doch verläuft und etwas anprobiert. Und da schließt sich der Kreis jetzt wieder ein bisschen, weil du vorhin sagtest, warum siehst du mit diesen Abendkleidern nicht aus? Du nennst dich irgendwie so eine russische Prostituierte und ich sehe damit aus wie die Großmutter der russischen Prostituierten. Wenn ich mit solchen Kleidern rausgebe, wie es geht, es macht ja wirklich was mit einem. Du siehst ja wirklich 100 Jahre älter aus. Ja. In dem Moment. Oder bei dir eben nuttig in dem Moment. Wenn der Schnitt nicht stimmt, dann siehst du halt sofort aus wie eine Nutte.
Ja, du hast total, also ich kann das total nachvollziehen. Und wir haben somit hier den Startschuss gegeben, jetzt und uns auch sozusagen die gegenseitige Entschuldigung dafür abgeholt, dass wir absolut dazu berechtigt sind, gut sitzende Kleider so lange zu tragen, bis die Nähte sich von alleine auflösen.
Und
pulverisieren sozusagen.
Ja, und es wird auch einfach gewaschen, 30 Grad immer wieder raus, nass aufhängen, auf dem Bügel, gar nicht bügeln, sondern direkt wieder anziehen zur Sendung. Und einfach das Schuhwerk und den Schmuck und vielleicht die Frisur ein bisschen kombinieren, fertig aus. Ich werde es ab jetzt nachhaltig nennen und es ist nur halb nachhaltig gemeint, aber es ist ja toll, dieses Wort dafür dann benutzen zu können.
Bevor wir ein Spiel spielen, wollte ich dich noch mal kurz, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe über die Zeit, du bist ja auch nicht, ich meine, du hast auch mal gute Schuhe an und so, auch hohe Dinger. Ich habe über die Corona-Zeit verlernt, in hohen Schuhen zu laufen. Es ist jetzt bei mir so, dass wenn ich in Schuhgeschäfte sehe und ich sehe die hohen Schuhe da stehen, die ich mir vor einem Jahr noch gekauft hätte, würde ich jetzt so sagen, ich glaube, das geht bei mir nicht mehr. Aus Gründen. Ich kann es auch gar nicht genau sagen.
Latscht sich durch die Turnschuhe natürlich aus. Das heißt, wir laufen dann, es war Corona, keine Jobs auf der Bühne, keine hohen Schuhe. Der Fuß nur noch in Sneaker. Wir sind ja alle, Sneaker ist im Moment das Ding. Und deswegen wird der, glaube ich, so dick und so breit. Und der Fuß verändert sich ja über die Jahre auch. Ja. Also, glaube ich. Bei den hohen Schuhen, finde ich, ist ja der Riesenunterschied dann doch zwischen 13 und 10. Also, du kannst ja 10 anziehen, aber 10 ist bei mir zum Beispiel immer ein Oma-Schuh. Auf diesen Crazy-Bildern, ne, habe ich so ganz bunte Schuhe an. Und ein Paar davon hat nur so 10. Und ich sehe mit 10 Zentimeter Das, da fehlt irgendwie, du weißt genau, was knacken kann.
Ich weiß
da
genau, was du meinst. Ja, ich weiß genau. Ich ziehe auch nur die 12, 13 Zentimeter an. Ja, weil das andere ist Oma. Ich sehe es genauso.
Das ist einfach Oma. Ist du Oma. Hast sofort ein Daisy-Duck-Bein unten. Also das Bein sieht auch schon aus, wie so, als ob die Wade so aus diesem Schuh rauswächst direkt. Es, und wenn es höher ist, es tut ganz viel für einen. Und das ist auch noch so komisch. Das heißt, wenn schon hohe Schuhe, dann aber auch die, die wirklich hoch sind. Und mittlerweile, ich meine, diese 2 Stunden Bühne schaffe ich immer. Aber ich sehe manchmal Serien, amerikanische Serien, da laufen die Mädels ja mit Kaffee in der Hand morgens schon mit diesen Schuhen los. Und oder ich sehe manchmal Frauen um die Alster spazieren mit solchen Schuhen, so tun, als ob es nicht wehtut. Und es kann einfach nicht sein, weil es ist dafür ist der Fuß nicht gemacht, es schmerzt. Aber was ich sagen muss, ich habe das nicht wie du, die Deformation, dass ich sie nicht mehr anziehen kann. Ja.
Also das läuft gut. Fußmäßig läuft's. Also die Kombination aus, der Fuß von Ina hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Hinzu, sie hat auch keine Achselhaare. Ist eine Kombination, die dich natürlich unschlagbar macht. So, jetzt spielen wir ein Spiel. Warte. Hallo Ina, hallo Barbara. Ich weiß auch immer nicht, worum es geht, hat die Redaktion sich ausgedacht. Wenn in Deutschland eine für Singen, Saufen und Sabbeln steht, dann bist du's, Ina. Wir spielen heute mit euch Spritspaß. Barbara wird die unterschiedlichsten Trinkrituale vorlesen. Eure Aufgabe wird es sein, zu entscheiden, ob es dieses Ritual wirklich gibt oder ob es einfach nur vom Redakteur unfassbar kreativ erfunden wurde. Viel Spaß.
Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich doch nicht mit dir in einem Raum sitze. Sonst hätte ich geahnt, dass wir es hätten trinken müssen.
Ja, aber wir trinken nicht. Wir reden nur über die Rituale. Das ist der große Unterschied hier. Pass auf.
Sehr gut.
In Georgien gibt es folgendes Ritual. Es gibt einen Tischmeister, der dafür sorgt, dass die Gäste ihre Trinksprüche aufsagen. Bei kleinen Feiern ist der Gastgeber der Tischmeister. Bei großen Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten, auch sucht ihn der Gastgeber aus. Ja, natürlich ist das so. Ist ja jetzt nicht besonders außergewöhnlich, würde ich sagen. Es war.
Ja, macht alles Sinn.
Jetzt pass auf, nächstes. In Santa Lucia. In Santa Lucia darf man unter keinen Umständen Alkohol in den eigenen 4 Wänden aufbewahren. Es gibt in vielen Treppenhäusern sogenannte Schnapsschränke, in denen der Alkohol aufbewahrt werden muss.
Hört sich jetzt nicht so crazy an, dass ich es nicht glauben könnte. Also du denkst, dass es war? Ich könnte mir vorstellen, dass es war.
Ich auch. Oh nein, es ist fake.
Oh, nein. So durchtrieben. Ja. Aber diese Santa Lucia dachte man natürlich, es ist so schön und die trinken da irgendwelchen Whisky, Havanna, irgendwann.
Aus dem Schnapsschrank im Treppenhaus. Aber falsch. Spanien. In Galicien wird der Cidre ins Glas geworfen. Beim Einschenken wird die Flasche über den Kopf gehalten und das Glas auf Höhe des Oberschenkels. Dann wird der Cidre mit Schwung aus voller Höhe ins Glas gegossen. Dieses Ritual soll den Cidre gut belüften, das Bouquet verbessern und die Sättigung und Kohlensäure erhöhen. Ach, garantiert. Garantiert wahr.
Ja, glaube ich nicht.
Nee?
Nee, glaube ich nicht.
Aber meinst du, meinem Redakteur wäre im Ernst ungestützt das Wort Bouquet eingefallen und Kohlensäure?
Ja, weil Kohlensäure, weil man weiß, dass Cidre ja sehr kohlensäurehaltig ist. Trinkst du manchmal Cidre?
Ja.
Cider.
Cider? Ja, ich auch. Ich trinke auch manchmal den sogenannten roten Sauser. Den kann man gerade so runterkippen. Ich weiß gar nicht, das ist eine Mischung aus Johannisbeersaft und herrlichem Spaß. Ich finde, das Cidre trinken ist für mich ein ganz besonderes Lebensgefühl. Hast du das auch?
Ja, das habe ich auch. Und es gibt hier immer einen Laden in meiner Straße und der hat immer so ein Bio-Cidre, ganz normal teuer. Und damit decke ich mich den Sommer über ein. Und dann kann man so, Sommer ist immer Cidre. Ich weiß nicht, warum.
Ich finde auch.
Ich habe eine Cidre-Farm besucht, als ich in Cornwall war. Und ich wollte diesen Apfelbauern heiraten. Der war so toll und hatte nur Bäume und nur Cidre. Und wir waren bei 30 Grad da. In Cornwall muss man sich vorstellen, da ist dann nie 30 Grad. Und es war wirklich eine andere Welt. Und dieses Getränk ist einfach toll. Sehr Lolo mit den Umdrehungen. Ich glaube, es stimmt nicht, was du vorgelesen hast.
Jetzt warte. Es ist, doch, es ist wahr. Es ist wahr. So macht man es. Man gießt den Cidre. Hat dir das der Bauer nicht gezeigt? Jetzt mal ehrlich, du bist doch ewig mit dem Oerding zusammen. Es nimmt dir doch keiner übel, wenn du jetzt zu einem Cidre-Bauern aus Cornwall wechselst.
Ja, aber der war schon verheiratet. Er war sehr jung, sehr gut aussehend und er war schon verheiratet. Und das muss man ja im Leben auch irgendwann akzeptieren. Man ist halt auch nicht mehr der flotte Kesselfeger, der da um die Ecke kommt und wo man denkt, man verdreht noch irgendjemanden den Kopf. Das macht überhaupt nicht. Und ich muss mich da ja auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und dann bin ich natürlich immer noch ein bisschen auf dieser Flirty-Flirty-Ebene. Und manchmal denke ich jetzt nochmal auf Ina. Es ist für die auch... Als würde Mama so anfangen, jetzt wird so eine Mutti anfangen, dann mit ihm zu flirten.
Ich nenne sie im Freundeskreis manchmal Stiflers Mom. Weißt du noch? Das war diese immer geile aus American Pie. Es ist auch ein bisschen so, dass man manchmal denkt, man flirtet dann so offensiv mit dem Gegenüber, weil man denkt, vielleicht hat der noch nicht gemerkt, dass ich wirklich jetzt flirty drauf bin. Ich muss noch eins draufsetzen, weil er es nicht für möglich hält, dass jemand wie ich mit ihm flirtet. So, weißt du? Und bis ich dann merke, man setzt noch einen drauf und noch einen drauf und dann merkt man plötzlich, er will immer noch nicht. Und dann erst kommt die Altersgeschichte so einem so langsam so ins Sichtfeld. Und dann denkt man, ach so, der findet mich einfach nur zu alt. Der kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich zu solchen Gefühlen noch in der Lage wäre.
Nee, man ist da raus. Du bist aus dem Game raus. Es ist ja so. Macht ja auch nichts.
Ich,
ne?
Ich bin 46. Also, ich bin mit einem Fuß noch drin im Game. Aber ja, mit dem deformierten Fuß.
Ja, also die
mit dem deformierten Corona-Fuß. Meinst du, mit 46 bin ich auch schon raus? Sag es ehrlich, ab wann würdest du sagen, ist man raus? Wann warst du raus?
Also ich glaube, das ist ab Mitte 40 bist du natürlich für,
ist 46
ich spreche,
Mitte 40?
Ich spreche ja nicht jetzt darüber, dass du mit einem Regisseur, wenn du eine große Gala moderierst und der ist vielleicht nochmal 10 Jahre älter als du, der ist vielleicht Mitte 50, dass der dich natürlich nochmal angeilt von der Seite.
Nee, aber es gibt keinen Regisseur im ganzen Land, Mitte 50 ist und mich angeilt, sage ich ganz ehrlich. Es ist eher so, dass ich immer so mehr auf die Technik-Jungs, weißt du, die in schwarzen Overalls, die so. Dann ganz schnell diese Spiele
und
aufbauen.
Jetzt sage ich dir
so.
Was.
Da gucke ich dann so hin, so auffordernd.
Genau. Und die können halt nicht mehr erkennen, flirtest du oder brauchst du schon Hilfe? Das sind die jungen Techniker, weil die gucken dann erst noch mal so hinter sich, ob
alles
sie
okay
meinst,
mit dem Mikrofon? Ja, natürlich.
Weißt du, so dieser Soundcheck auf der Bühne. Ja. Ah, ja, ja. Und sowas. Also ich glaube, wenn Männer so wären, wie wir dann sind, würden wir denen das echt übel nehmen. Aber wir denken, naja, wir Frauen dürfen ja noch so Jungs anflirten. Und ich glaube, Batzi, das muss ich dir sagen, ab Mitte 40 wird's tragisch. Wirklich.
Oh Gott. Ist aber da bin ich ja schon voll.
Und du hast ja noch zwei Gören im Schlepptau und bist noch verheiratet. Ich konnte immer noch hinterherrufen. Hör zu, ich bin völlig unabhängig. Ich könnte alles an einmal klären und ich bin nur für dich da. Du musst ja richtig auffahren.
Ja.
Dann.
Ja, das stimmt. Ich hatte jahrelang versucht, diese ganze Hochzeits- und Kindernummer irgendwie so zu verstecken. Aber es ist ja alles, es steht ja alles überall. Man kann auch nicht mehr so tun, als sei man lebensfroher Single. Das ist tatsächlich, das ist echt vorbei.
Und es würde dich, du stehst ja auch nicht auf jüngere Männer. Es würde dich ja auch komplett überanstrengen. Da nochmal so richtig ins Game reinzuhüpfen.
Ja, aber jetzt ist es so, dass ich inzwischen auf die 70-Jährigen zugehen muss, um ähnliche Erfolgschancen wie früher zu haben. Das heißt, du musst einfach in der Zielgruppe sehr viel älter ansetzen, um die gleiche Resonanz zu kriegen, weil man für einen 70-, 75-Jährigen ist man natürlich ein echt junges, vitales Ding. So, ja.
Also,
aber
da bin ich auch noch nicht. Ich habe ja einen großen Shanty-Verein bei mir am Fenster stehen und die gucken mich wirklich noch mit glühenden, feuchten Augen an. Das ist wirklich so.
Wann trefft ihr euch denn immer?
Zum Angucken.
Dann komme ich da mal vorbei.
Ja, die stehen ja jetzt im Moment wegen Corona nicht da. Aber ich merke einfach, dass das die Altersgruppe ist. Die brauchen jetzt keine 30 oder sagen wir sogar auch nicht 40-jährige Frau. Aber die können sich das gut vorstellen. Die sind dann selber 70. Ich wäre dann so Ende 50. Und dann mit denen noch irgendwie. Ist ja auch so. Das ist ja auch so.
Aber es ist noch nicht lange her, da war es noch anders. Also kommt es mir vor. Es ist wirklich noch nicht lange her. Da war man, das war alles anders. Und das ist noch nicht lange her.
Ich möchte nur nicht, dass du irgendwann den Ruf hast, so als so ein bisschen geifernde Alte, wo die jungen Leute sich unterhalten und sagen, oh, gleich kommt sie wieder mit ihren Pimmeldingern da und so. Gleich stöhnt sie wieder ins Mikro beim Soundcheck. So, ha, ha. Und so, dann musst du aufpassen. Hast du denn Menschen um dich rum, die dir manchmal noch die Wahrheit sagen?
Ja, schon, aber noch sage ich, hör doch auf, ihr Spießer. Geh doch weg.
Ja,
du hast so recht.
Es ist leider
so. Du hast so einen
schönen Satz. Du musst auch immer sehen, ich bin ja auch noch mal 10 Jahre weiter als du. Also, du bist jetzt 46, ich bin 55. Das ist schon ein Unterschied nochmal. Also, und Frank Iris Berben, das ist auch nochmal wieder ein Unterschied. Nena war jetzt da. Und Nena hat so Sätze gesagt, das fand ich ganz schön, weil ich sagte, Nena, wo gehst du denn eigentlich zum Friseur? In Jan Rahl steht so der Friseurin und so. Aber ich würde jetzt auch gern mal grau raus, also mal grau sein lassen. Und dann stelle ich mir immer Nena so mit grauen Haaren vor, wenn die so über die Bühne läuft.
Sieht aus wie Birgit Strohwange dann.
Aber mit längerer. Wohl, Birgit hat jetzt auch wieder länger. Ja, stimmt, sieht aus wie Birgit Strohwange. Ist aber als Birgit Strohwange eher vorstellbar, als wenn du eine Rock-Pop-Musikerin bist, die hättest du etwas Zeit für mich noch von links nach rechts laufend auf der Popbühne singt. Das wäre schon irritierend, glaube ich, oder?
Will sie starten oder braucht sie Hilfe? Aber ja, du hast so einen tollen Satz in deinem Album gesungen, den liebe ich wirklich. Ich bin nicht mehr hier für Preise. Ich kämpfe nur noch gegen den Verschleiß. Das finde ich irgendwie, das ist, aber wenn du es sagst, ist es so, dass man so mitlacht, weil man sich so denkt, ja, ich auch und wir sind doch alle in einem Boot. Weißt du, wichtig ist doch nur, dass man in seiner eigenen Zielgruppe bleibt. Also ich finde, um dich rum, es geht doch allen Leuten gleich, oder?
Ja, also, und deswegen mag ich es auch immer nicht, die ganzen Themen nicht zu besprechen. Mein Freund sagt manchmal, ach, musst du immer so viel über deine, was sind das für Themen? Also wenn ich zum Beispiel sage, die Hormonwallung und die Schweißattacken, die man hat. Jede Frau hat entweder viel oder gar nichts damit zu tun. Aber die, die damit, bist du noch da?
Ja.
Hallo? Ah, ja, okay, weil ist gerade auf ein Geräusch aufgehört. Jeder hat damit zu tun. Es geht uns alle an, das Normalste der Welt. Und ich muss darüber reden, weil es beschäftigt mich. Und dann merke ich, wenn er so sagt, ah ja, aber du hast es doch noch gar nicht so doll, red doch nicht immer so viel darüber. Da merke ich, ist so ein bisschen unser Unterschied. Ich werde weiterhin und immer über alle Unzulänglichkeiten reden und auch über den körperlichen Verfall und das Sport für mich auch nicht. Ich mache mir einfach keinen Spaß. Ich mache es, weil man was machen muss. Aber ich fühle mich weder gut dabei, noch habe ich Lust dazu. Es bringt mir nichts. Ich tue immer so ein paar hundert Meter mal gelaufen. Bin natürlich gerade einen Marathon. Ist der ganze Tag für mich so, Bombe, Kuchen. Ich bin ja gelaufen. Also diese ganzen Lügen um den Sport rum und um das Fithalten rum. Und deswegen sage ich, ich bin nicht mehr hier für Preise. Ich mache es nur noch wirklich gegen den Verschleiß. Und ich habe noch keine Sportart gefunden, wo ich jetzt sagen könnte.
Darf ich dir eine Geschichte erzählen aus meinem, vielleicht ist jetzt etwas sehr weitgehend, aber ich erzähle es trotzdem. Ich war letztens zu einer ganz normalen gynäkologischen Routineuntersuchung so und dann saß der mir so gegenüber in seinem Arzt-Professorenkittel und rieb so die Arme und guckte so in meine Akte und sagte dann so, bluten Sie noch regelmäßig? Und ich, ja, und wie? Ja, klar. Also, und ich musste so lachen, weil ich dachte mir so,
aber das ist dieser
was ist das für eine Frage? Selbstverständlich, ich blute wie ein Schwein. Selbstverständlich. Ja, und so. Und dann er so, und dann guckt, blättert er so eins weiter. Naja, weil bei Ihnen wäre jetzt so, und ich so, nee, ich blute. Und so. Und dann musste ich so über mich selber lachen, weil ich mir, weil man diese Fragen dann plötzlich holen, die einen so auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ja, da habe ich doch mit Bettina Tietjen neulich in der Sendung diesen Gag gehabt, wo ich ihr erzählt habe, dass ich am Flughafen ab und zu so ein OB aus meiner Tasche rausrollen lasse und sage, oh sorry, oh Gott, wie peinlich, oh sorry. Um nur den Leuten drumherum kurz zu erzählen, man blutet noch. Das ist schlimm. Und zwischen 20 und 30 ist es das Schlimmste, was du, also ich fand die Menstruation immer wirklich sehr, sehr nervig. Wirklich, es könnte alles so schön sein und dann hauen die Tage rein. Und so war es ja auch wirklich, wie Blond schon besingt. Und das fand ich immer ganz schrecklich. Aber je älter man wird, umso schöner findet man es eigentlich. Also ich weiß noch, ich habe dann irgendwann dieses im vollen Menstruationsding sein, immer wie so ein, ich darf mich heute ins Bett legen. Ich kann mir so eine Flasche auf den Bauch legen. Wirklich, komm, geht alle weg. Ich menstruiere. Ich darf heute, das war immer so ein Off-Day, ich habe mir den immer genommen und dann so richtig ins Bett legen und abbluten, kann man das so sagen.
Ja.
Deswegen fand es später sehr viel schöner als in den jungen Jahren. Und deswegen so schreist du auch so, weil du sagst, es ist immer doof, aber ich will das noch haben. Das heißt, ich bin jung, fresh und noch zu befruchten.
Ja. Das ist die Nachricht, die wir ja auch heute raussenden wollen. Ich kann mir gar nicht, wenn ich dich so höre und dir so zuhöre und so, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du so ein Kontrolletti bist. Weil du immer so sagst, du bist ein Kontrollfreak und hast gerne alles so unter Kontrolle. Kann ich mir nicht an allen Punkten irgendwie so vorstellen.
Ja, aber das geht natürlich immer einher mit, wenn man nicht alles selber macht. Also, ist ja so. ich bin da sehr selbstständig, mache sehr viel selber. Und das, was ich nicht selber mache, kontrolliere ich. Und die Hälfte von den Kontrollen fallen leider schlecht für den anderen auch aus.
Bist du dann unwillig? Bist du streng?
Ja, ich bin sehr streng. Tut mir leid. Aber ist ja okay. Es muss ja niemand mit mir aushalten. Ich wohne ja alleine.
Nein, aber du bist ja auch ein, also es geht ja nicht nur um Haushalt, es geht ja auch um Berufliches. Also du musst ja auch sozusagen deine Mitarbeiter motivieren. Du musst sie ja auch in der Art, wie du sie verbesserst, trotzdem zu sozusagen dazu motivieren, so go the extra mile. Und so machst du das ja, dann oder haust du einfach auf den Tisch und sagst, das ist total kacke, wie du das hier gemacht hast?
Ich bin nicht so gut im Motivieren und ich bin auch nicht so gut im Loben. Und ich stelle, wenn ich das mal zu der ganz jungen Generation sagen darf, und vielleicht auch mein Tipp für dich, Barbara, weil du ja auch, du hast, glaube ich, du hast ja zwei Kinder, ne? Und ich spreche jetzt über die Söhne. Wenn man, glaube ich, als Mutter die Söhne zu viel schon im Kleinkindalter lobt, also sagen wir mal, dieses Ganze auf dem Spielplatz, das kleine Kind hängt, macht so einen mittelmäßigen Schweinebaumel an irgendein Gerät. Und Mütter flippen schon so, oh mein Gott, oh, wie du das machst, oh Patrick, das ist, keiner kann so gut Schweinebaumel wie du oder keiner kann so gut einen Handstand und hast du ganz toll gemacht. Patrick, ja, Mann, Mama, hast du ganz toll gemacht. Und ich habe jetzt mittlerweile beruflich mit dieser Generation zu tun. Mütter, die in meinem Alter quasi sind und Jungs bekommen haben. Und ich merke einfach, dass diese Generation zu viel gelobt wurde. Wirklich. Die sind zu schnell zufrieden. Die sind zu schnell, da habe ich geil gemacht, ne? Nee, hast du nicht. Da ist zu schnell, da ist zu wenig Konflikt möglich. Die sind zu schnell angefasst, weil die wurden zu viel gelobt. Also das gebe ich jetzt mal der Generation mit auf den Weg. Wenn der Schweinebaumel, den Pascal macht, nur halb geil ist, dann kann man auch mal sagen, Pascal.
Da musst du noch mal ein bisschen üben, Pascal.
Nee, so kann man doch mal sagen. Oder kann, muss man immer Pascal mit allem, was er macht, das Gefühl geben, dass seine blöde Geige, die er spielt, sich schon gut anhört oder der Schweinebaumel schon perfekt ist. Ja, ist alles irgendwie okay, aber es ist jetzt noch kein Lob wert. Und das muss man noch mal. Lobst du viel?
Ich lobe viel, aber vor allem schon die Generation, wo es schon zu spät ist, nämlich die Männergeneration tatsächlich. Und ich bin sehr gut darin, also wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen auszuflippen, aber eben schon, Wahnsinn, super, dass du da die Balkontür zugemacht hast oder das ist ganz, ganz toll, wie du das hier reingetragen hast und so schon eben.
Weil
ich bin schon jemand, der sehr, das ist ja super und das ist ja toll, wie du das gemacht hast und so, weil ich glaube schon, dass das, ich denke, also auch in Generationen davor ist schon viel falsch gelaufen, weil wenn man zu häufig Kritik noch mit einfließen lässt, merke ich schon, lässt einfach der insgesamte Willen auch dran, weiter dran zu bleiben, irgendwie extrem nach. Ich glaube, ich bin eine gute Frau. Ich lobe viel, auch bei Schweinebauch.
Okay.
Hast du es genannt? Schweinebauch.
Schweinebummel. Wenn man einfach so hängt an so einem Klettergerät. Aber ich glaube beides. Ich glaube, eine Mischform wäre wahrscheinlich wie alles im Leben. Das gute alte Mittelmaß. Ich glaube, dass du sagst, es demotiviert wahrscheinlich, wenn man nie lobt, aber ich glaube, es stellt auch zu früh zufrieden, wenn man zu viel lobt.
Total. Du musst richtig kalibrieren.
Alles mittelmäßig. Ja. Und dann muss man, wenn er 40 ist, muss seine Ehefrau immer noch sagen, stimmt, Pascal, super, wie du das gemacht hast.
Wie du da hängst. Ganz also toll, wie du da hängst. Und sag mal, bist du denn jemand, der, weil ich bin zum Beispiel, ich funktioniere nur mit positiver Motivation. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand sagen würde, bist momentan ein bisschen dick, gell, oder irgendwie so, würde ich zum Stillstand kommen, ich würde mich eingraben und ich würde immer dicker werden und ich würde es nie wieder kontrollieren können. Während, wenn ich selber weiß, oh, momentan ist es nicht so super, ein bisschen dick, und jemand dann zu mir sagt, siehst gut aus zurzeit, das merkt man schon, dass du echt jetzt so ein bisschen dabei bist, so, ja, dann bin ich total motiviert. Also mit der Wahrheit so richtig bam, da kann ich nicht so gut umgehen. Wie bist du?
Genau umgekehrt.
Du brauchst die also harte Ansage.
Wenn jemand sagt, zieh doch lieber das an, das kaschiert, ist klar, was das meint, das kaschiert besser so, das da. Dann würde ich in dem Moment erstmal nichts sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar ein Tränchen drüber verdrücken, weil ich weiß, da ist jetzt etwas passiert, da musst du wahrscheinlich ran. Und dann würde ich, glaube ich, so aus Trotz, damit es nie wieder jemand sagt, Gewicht verlieren. Sagt ja keiner so. Aber und wenn dann jemand sagt, gut, siehst du aus, dann würde ich sagen, ja, finde ich auch. Und dann würde ich überhaupt keinen Druck sehen, dass irgendwas nicht gut ist. Nee, ich funktioniere über Beleidigungen.
Auch das eine wichtige Information. Ja, Leute, wir fassen zusammen. Ina Müllers noch sich gut im Schuss befindende Füßchen, gepaart mit gänzlicher, also sozusagen Haarlosigkeit, körperweit und aber auch gleichzeitig Beschimpfungen, die sie zu Höchstleistungen aufpeitschen. Ja, das sind die Dinge, die ihr, die sie zu Hause haben solltet, wenn ihr in ein echt ernst gemeintes Bewerbungsgespräch mit Ina Müller gehen wollt. Eure Foto-Einsendung bitte hierher.
Der ungeschminkt Community-Vorsitzenden euch da anschließen möchtet bei Frau Schöneberger, habt ihr auch die Möglichkeit.
Ach, es ist schön mit dir. Ich wünschte, ich könnte mit dir auf Tour gehen. Ich würde einfach nur dann nebendran in der Garderobe sitzen und wäre so mit dabei. Ich glaube, eigentlich ist es ganz ganz lustig mit dir. Du weißt, was du willst. Du machst Ansagen, du lieferst ab, du bist erfolgreich. 22 gehst du auf Tour. Ich glaube, das ist gut datiert, würde ich mal sagen. Das ganze Jahr 22 ist für Tour reserviert. Ich glaube, da hast
Ich habe einfach gesagt, wenn es Anfang 22 noch nicht wieder geht, dann wird es 23 auch nicht gehen. Ist so irgendwie mein Gefühl. Dann wird sich das ganze Veranstaltungsding irgendwie ändern. Aber ich habe ein gutes Gefühl jetzt fürs nächste Jahr. Da wird ja irgendwas passieren, hoffe ich.
Muss ja auch.
Und ich will auf Tour gehen und das ist ja nun mal mein Leben. Und da freue ich mich dann auch. Was man gar nicht so hat, ich bin ja jahrelang zu zweit als zwei Frauen, Queen Bee hießen wir, meine Kollegin Edda Schnickert und ich, auf Tour gewesen, was ich daran halt sehr mochte, wenn wir zwei jetzt so auf Tour wären, ne? Dass man schon auch die Hälfte abgeben kann an... Man muss doch von allem nur so ein bisschen die Hälfte machen. Und das würde ich jetzt fürs Alter ganz schön finden eigentlich.
Ich auch. Die Vorstellung, dass man zusammen auf der Bühne steht, man guckt sich an und du weißt, da kommt auf jeden Fall was zurück. Und wenn mir kurz mal nichts einfällt, dann würde sie es machen. Aber dann lass uns das doch jetzt mal, wir haben ja noch ein...
Es ist eigentlich
ja
das,
noch
was die ganzen
gute Jahre vor uns und wir.
Es ist doch eigentlich das, was die ganzen Jungs im Podcast, diese großen Erfolgspodcasts, genau das ist es ja, sich treffen und drauf lossabbeln.
Ja.
Und das als verpackt mit Musik als Bühnenprogramm und dann würden wir noch zwei, drei leidenschaftliche Songs zusammen singen und uns noch ein bisschen mit alles, was du kannst, kann ich noch viel besser. Kannst du doch nicht so ein bisschen anzicken. Das wäre doch ganz schön.
Ja, ja. Wir denken so, da mal ein bisschen drauf rum. So ein bisschen amerikanisch und so wie
Eartha Bette Midler und
Eartha Kitt. Ich bin Eartha Kitt.
Für Arme. Nein, das habe ich nicht gedacht.
Ich freue mich. Ina, ich lasse dich zurück in deiner schönen Küche, die weitestgehend unbenutzt wahrscheinlich, aber sehr glänzend, da schön da hinten erstrahlt. Es war ganz toll, mit dir zu quatschen.
Mit dir auch und denk immer dran, ich liebe dich und alles wird gut.
Ich liebe dich auch und du hast ein tolles Album gemacht, 55. Tschüss, Ina Müller.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war sie, unsere Wunschfolge heute endlich mit Ina Müller. Hast du was gelernt, Clemens?
Ach Mann, so viel. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war sehr, sehr, sehr viel dabei bei diesem echten Frauengespräch.
Also ich habe sie ja während des gesamten Gesprächs gesehen und das ist natürlich nochmal ein kleiner Pluspunkt mehr, wenn man sie auch noch sieht und nicht nur hört. Und sie ist einfach toll und sie ist wunderschön und sie ist tatsächlich uns allen, glaube ich, ein Vorbild, was das Thema normales Leben versus eigener Anspruch und irgendwie trotzdem glücklich sein angeht und sie kriegt es einfach super hin.
Tolle
Frau, tolle Alben, tolle Tour, toll alles mit den Waffeln einer Frau. Diesmal mit Ina Müller und unter dem Motto mit den Waffeln einer Frau gibt es natürlich jede Menge anderer Folgen mit vielen anderen Leuten. Ja. Clemens, waren sie alle hier eigentlich?
Nennen wir doch einfach die Großen, wenn wir schon bei Ina Müller sind. Günther Jauch, über den spricht er ja auch ganz kurz.
Ja.
Anke Engelke, Bastian Pastewka,
Paulina Roginski, Florian David Fitz.
Alle
waren sie hier. Ja. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles gut.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de